ARD. Buchlounge. Mona Amesian tourt durch die Literaturhäuser. Der Live-Podcast von ARD Kultur.
Hallo aus dem wunderschönen und supervollen Saarbrücken. Wie immer habe ich mir zwei Gäste eingeladen, mit denen ich hier heute Abend übers Lesen und Schreiben und übers Leben und das, was sie so umtreibt, gerade reden möchte. Und bei meinem ersten Gast wird das eine, also das Schreiben, gerade sehr wahrscheinlich auch viel mit dem anderen, mit dem Leben zu tun haben. Denn Anfang des Jahres ist sein erster Roman rausgekommen, mit dem er gleich mal den Debütpreis der Lit Cologne abgesahnt hat. Klapper heißt das Buch. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, in der ganz viel gezockt, aber auch viel gezweifelt wird, die aber auch voll ist von schönen und ganz besonderen Freundschaftsmomenten. Wenn er nicht gerade dabei ist, seine Karriere als Autor an den Start zu bringen, dann produziert er Rap-Videos, spielt Schlagzeug oder verfolgt die deutsche Dart-Szene. Was das mit dieser Stadt hier, mit Saarbrücken zu tun hat, das klären wir gleich. Herzlich willkommen, Kurt Prödel! Bei meinem zweiten Gast muss ich für den Bezug in Richtung Saarland gar nicht so einen großen Bogen über die deutsche Dartszene machen, denn er ist hier geboren in Saarbrücken und hier im Umland aufgewachsen. Heute lebt er in Berlin, aber das Saarland, das hat viel gemacht mit ihm. Das ist voll drin in seiner Identität und das weiß ich, weil ich auch sein erstes Buch gelesen habe, in dem er seine Familiengeschichte verarbeitet. Die Launen der Ziege heißt das Buch und in dem Roman geht es für die Figuren, für eine Familie aus dem Saarland nach Marokko, was wiederum mein zweites Zuhause ist. Also es ist hier heute ein Full-Circle-Moment, es wird eine runde Sache und sehr spannend. Ich freue mich, einen großen Applaus für Dominik Boloff. Ihr zwei, wie schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen nochmal. Dominik, ich glaube, du hast nie aktiv in Saarbrücken selbst gelebt, aber ist es trotzdem für dich noch so, wenn du dann von Berlin so hier in Richtung Saarland fährst, so ein Nachhausekommen-Gefühl?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe noch viele Freunde hier auch in Saarbrücken. Also die einzigen, die noch nicht ins Reihenhaus gezogen sind und Kinder haben, die wohnen auch noch in Saarbrücken. Das heißt, wenn ich Spaß haben will, bin ich meistens hier in der Stadt.
Ja. Ich habe dir auch gerade schon erzählt, ich hatte hier immer eine sehr gute Partynacht in Saarbrücken. Also ich glaube, hier ist auch schon viel so Subkultur und schon so eine Szene am Start, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Und wenn du jetzt, weil ich weiß, du hast auch lange Zeit mal in Lissabon gelebt, jetzt eben Berlin, wenn du da Menschen triffst und die fragen, ey, wo kommst denn du her? Und du sagst, ja, geboren in Saarbrücken. Dann sagen diese, wo? Wie beschreibst du dann diese Stadt oder die Region hier?
Ich sage immer direkt neben Luxemburg und Frankreich tatsächlich.
Also das, immer gut die Nachbarn ranholen.
Genau, ja. Also Saarbrücken kannte in Lissabon niemand. Ja.
Aber in Deutschland ist es doch schon so, dass es in Richtung Saarland immer mal wieder die gleichen, ich würde jetzt mal sagen, Klischees aufkommen, oder? Was ist es, was die Leute so wissen über hier?
Ja,
über es, hier, über
es gibt halt immer Vergleiche zur Größe natürlich. Dann fällt öfter mal das Wort Inzucht und so.
Oh also Gott. Es gibt
aber ich glaube, die wenigsten Saarländer sind davon verletzt wirklich, weil es ist natürlich...
Also der Saal hat gerade hier ein bisschen aufgeräumt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch eine lustige Szene neulich in Berlin, war ich an einem See, also nicht neulich, letztes Jahr, vier Teenager kamen irgendwie auf das Thema Saarbrücken. Ich glaube, es ging unter anderem auch um Fußball, ist nicht so mein Thema. Und sie haben dann darüber gerätselt, wann das Saarland wieder Teil der BRD wurde und kamen dann zu dem Schluss, dass das 1990 passiert ist.
Also, und du so, Moment.
Ja, ich hab's in ihrem Glauben gelassen.
Okay, gut. Gut, du bist jetzt heute zum ersten Mal hier, habe ich erfahren, dein erster Eindruck?
Mir gefällt es hier sehr, sehr gut. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren.
Und als ich so ein kleines Vorgespräch mit dir geführt habe und dich gefragt habe, ob du schon mal hier warst, hast du gesagt, nee, aber ich habe einen anderen Bezug zu Saarbrücken, nämlich...
Gabriel Clemens, der Dartspieler, a.k.a. The German Giant, gerade nicht in seiner Peak-Performance, aber die Darts-WM ist erst wieder im Dezember. Ich glaube, er findet zurück zu seiner Form und soweit ich weiß, ist er hier aus dem Saarland. Ich sehe ihn nicken. Ja.
Ist das ein Zufallswissen oder wie tief steckst du drin in der deutschen Dartszene?
Sehr. Also ich schaue die Darts-WM jetzt seit 7, 8, 9 Jahren oder so und außerhalb der Weihnachtszeit nicht so wirklich. Ich verfolge so ein bisschen dann so die Premier League mal oder sowas. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, wenn ich über Darts spreche, dann irgendwann lachen einfach alle und denken, ich bin komplett verrückt. Aber so Weihnachten ist für mich ganz klar Darts-WM-Zeit. Es hängt miteinander zusammen.
Und wenn du, Dominik, sagst, Fußball ist es nicht bei dir, ist es dann, bist du auch so ein Fan von Nischensport oder wofür schaltest du den Fernseher ein in Sachen Sport?
Ich hasse alle Formen von Sportübertragung, muss ich tatsächlich. Ich muss mich hier outen.
Gut.
Ja. Ich mag Boule, also Pétanque.
Ja. Ist das hier, spielt man das hier standesgemäß? Ja, Frankreich näher, ne? Da spielt man das ja auch. Okay, und gibt es eine Boule-WM?
Ich habe tatsächlich mal in Frankreich die national Besten gesehen und war enttäuscht, weil es gibt scheinbar keinen. Also man kann sich in dem Sport nicht wirklich verbessern, hatte ich das Gefühl. Und das macht ihn irgendwie auch so sympathisch, weil man trinkt dabei, man raucht dabei, man isst dabei und irgendwie gibt es auch nichts zu können. Also ich mag das.
Ich habe das Gefühl, wir schweifen ein bisschen ab, weil eigentlich möchte ich ja mit euch über den einen Sport reden, den ihr auf jeden Fall beherrscht und mögt und den man zum Glück nicht im Fernsehen einschalten kann, sondern es ist noch sehr analog, das Schreiben. Und bevor wir dahin kommen, für alle, die schon mal in die Buchlounge reingehört haben, die wissen es jetzt, starten wir erstmal rein in diesen Abend hier mit unserem berühmten Speed Dating.
Das Speed Dating.
90 Sekunden für jeden von euch, um das Gegenüber das zu fragen, was immer euch interessiert und was in 90 Sekunden reinpasst. Ich starte hier die Uhr, würde sagen, Dominik fängt an und fragt Kurt als erstes. In 3, 2, 1 geht's los.
Okay, du wohnst ja in Köln, deswegen das Wichtigste vorweg. Wie wütend wirst du, wenn ich Fasching sage?
Habe ich keine großen Emotionalitäten zu, du darfst das nennen, wie du möchtest.
Okay, also du bist kein Karneval-Fan?
Nee.
Okay. Was ist die schlimmste Provinzerfahrung, die man als Dorfkind machen kann und was ist die schönste?
Ich glaube, wenn man so isoliert als Dorfkind ist und nicht zum Osterfeuerbewachen eingeladen wird, so, dann ist man so Outlaw. Ich glaube, das ist hart.
Okay. Und was ist die schönste?
Wegzuziehen.
Wie warst du mit 14 oder 15 und was hast du heute noch davon?
Boah, krass, das ist wie so eine Therapiesession geworden, dieses Speed-Dating. Ich habe immer schon neue Sachen ausprobiert, wie jetzt auch einen Roman zu schreiben und habe das einfach angefangen und gemacht.
Okay. Und wir haben es ja gehört, du machst ja Podcasts, Musik und verschiedene Sachen. Hast du auch mal irgendeine Kunstform ausprobiert, dann aber festgestellt, ui, ich habe überhaupt kein Talent dafür und ich lasse es lieber sein?
Das habe ich eigentlich bei jeder Kunstform so und es hat aber nie so was an der Sache an sich geändert.
Okay, ja, findest du mal. Wo auf der Bühne fühlst du dich denn wohler oder beziehungsweise unwohler? Hinter einem Drumset oder hinter einem Buch?
Boah. Ich glaube, ich finde, hinterm Schlagzeug ist schon hart, wenn man sich da verausgabt und wenig vor der Bühne los ist, das macht schon was mit einem.
Einen großen Applaus. Boah, krass, ey, für Runde 1. Da werden 90 Sekunden schon mal lang, ne? Dann sind wir bereit für Runde 2. Kurt fragt Dominik in 3, 2, 1. Los geht's.
Ich würde gern von dir wissen, was dein Lieblingswort ist.
Mein Lieblingswort?
Ja.
Brot.
Warum?
Es gibt den Satz, Brot kann schimmeln, was kannst du? Den habe ich neulich mal gehört und fand den so fantastisch. Deswegen denke ich dauernd an das Wort Brot.
Ich bin beeindruckt, wie schnell das Wort Brot gekommen ist. Also das finde ich super. Mich interessiert auch immer, wie Leute halt so schreiben. Wir haben auch schon mal kurz gesprochen, dass es die unterschiedlichsten so Strategien gibt. Hast du deinen Lieblingsort zum Schreiben?
Ja, tatsächlich richtig langweilig am Schreibtisch. Ja.
Und wenn du eine Stunde schreibst, von einer Stunde, wie viele Minuten bist du glücklich und wie viele Minuten schämst du dich?
Ich leide eigentlich die ganze Zeit. Die Scham kommt hinterher, aber es macht keinen Spaß eigentlich. Also es ist eher so ein Gekotze.
Ja. Und wenn du was geschrieben hast, wann weißt du, wenn es fertig ist?
Ich glaube, das wird nie fertig. Das muss dann jemand anderes sagen.
Und wenn du jetzt so eine Wahl hättest und du musst dich für etwas entscheiden, Kitsch oder Klischee?
Kitsch. Also ich bin auch tatsächlich großer Fan von Schnulzen aus den 50er Jahren. Ich mag Kitsch.
Und angenommen, man würde dich zwingen, ein bestimmtes Genre zu schreiben. Was wäre das, wo wahrscheinlich der eigenartigste Roman bei rauskommen würde? Welches Genre, denkst du, ist am fernsten von dir?
Gute Frage. Irgendwas Surrealistisches mit Aliens und Kuchenbacken.
Was ist ein guter letzter Satz?
Ende.
Ich dachte, jetzt kommt Brot.
Einen großen Applaus, ihr dürft euch wieder setzen. Vielen, vielen Dank. Wie war der Satz? Brot kann schimmeln, was kannst du?
Genau.
So ein schönes Wandtattoo fürs Wohnzimmer oder für die Küche natürlich.
Oder Name für eine Punkband.
Da sind wir auch direkt schon beim Thema. Kurt, bei dir fand ich es tatsächlich recht schwierig, das, was du gemacht hast, sagen wir mal so in den vergangenen 10 Jahren, in kurz zusammenzufassen. Deswegen darfst du das jetzt tun. Was hast du getrieben? So, wie würdest du deine berufliche Karriere kurz zusammenfassen?
Ich habe angefangen, Musikvideos zu machen, habe ich Hörbücher gemacht. Dann hat irgendwer, hat Tommy Schmidt gesagt, wir machen mal was im TV. Und ich habe dann haben wir eine Band gegründet und dann habe ich ein Buch geschrieben. So, das ist die völlig unemotionale, unspannende Zusammenfassung. Aber ich glaube, im Endeffekt war es so, dass ich immer als Künstler gearbeitet habe und aber in den Medien, in den Ausdrucksweisen in alle Richtungen gesprungen bin. Aber was alles so vereint hat, ist einfach so eine große Neugierde auf neue Formen, auf neue Ideen und die dann umzusetzen.
Dann gehen wir es doch vielleicht einfach ein bisschen chronologischer durch, weil die Musik hast du ja gerade schon erwähnt. Du bist ein Teil einer Band, The Screenshots. Da spielst du Schlagzeug. Ihr habt euch, glaube ich, so 2017, 18 oder so habt ihr euch gegründet. Also es gibt euch auch schon eine Weile. Welche Rolle spielt Musik in deinem Alltag?
Also ich glaube, Musik ist schon die Kunstform, was so mein Leben am meisten geprägt hat, beziehungsweise eine, die sich mich so, seitdem ich denken kann, halt begleitet. Was aber tatsächlich so ist, dass ich jetzt kürzlich festgestellt habe, dass ich wirklich die letzten 1-2 Jahre viel weniger Musik gehört habe als sonst. Ja, genau. Und ich weiß gar nicht genau, wo das halt irgendwie herkommt. So das Schlagzeugspielen beispielsweise, das habe ich irgendwie angefangen, als mein Bein noch nicht mal den Boden vom Bassdrum-Pedal berühren konnte. Also es ist schon irgendwie, Schlagzeug spielen und Musik machen schon die extrovertierteste Ausdrucksform, die ich in meiner künstlerischen Karriere gemacht habe.
Was ich mich gefragt habe, weil du jetzt auch so viel aufgezählt hast und gesagt hast, die verschiedensten Formen, wir kommen ja jetzt gleich auch zum Buch, sehr noch eine Form, die jetzt dazu kommt. Könntest du dir vorstellen, erfüllt zu sein in deiner künstlerischen Karriere, wenn du nur eine Sache zu 100% machen würdest?
Also vor dem Roman dachte ich das nicht, aber ich wäre jetzt so bereit, eigentlich nur noch das Schreiben zu machen.
Echt?
Ja.
Und also überrascht dich das so sehr wie mich jetzt? Wie mein echtes?
Ja, mich hat es total überrascht, weil die Sachen, die ich vorher gemacht habe, eher so kurze Formate, impulsive Geschichten sind, so ein Punk-Song, den du mal schnell aufnimmst und hochlädst und so Geschichten. Aber es war für mich schon auf jeden Fall die künstlerisch schönste Erfahrung, diesen Roman zu schreiben von all diesen Sachen. Das fand ich schon so.
Und wie ist die Idee in deinem Kopf aufgeploppt und dann auch gewachsen, wenn es eigentlich mal ganz hinten angestellt war?
Naja, dass ich halt in der kurzen Form immer Kurzgeschichten geschrieben habe, die ich nicht veröffentlicht hatte. Und in einer ist so eine Grundidee von dem Roman, so die Figur, so erspürbar. Und dann habe ich einen Morgen entschieden, dass ich das jetzt halt mache. So.
Und dann ging es ganz schnell, oder?
Ja, also ich weiß nicht, was schnell ist. Also es hat sich jetzt sehr intensiv alles angefühlt das letzte Jahr.
Naja, also wenn du jetzt vor einem Jahr ungefähr den Buchvertrag unterschrieben hast und dann in 5 Monaten einen vollwertigen Roman geschrieben hast und der heute hier vor uns liegt, ist das aus meiner Erfahrung schnell.
Okay.
Was war das für dich für eine Zeit, in der dieses Buch entstanden ist?
Ja, es war halt einfach wirklich sehr schön zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und vor allem war es aber auch jetzt mit der Lektorin, mit Ricarda Saul, mit der ich zusammengearbeitet habe, einfach eine ganz für mich künstlerisch wertvolle, besondere Zusammenarbeit, die mich halt auch sehr motiviert hat, das weiterzumachen. Und natürlich diese Entstehung von dem Roman und dann so die ersten Feedbacks, als es Personen mal zum Lesen gegeben habe, das war schon irgendwie ja sehr, sehr intensiv und sehr besonders und ein sehr schöner Prozess und ein sehr angstvoller.
Okay, also auch ambivalent auf eine Art.
Ja, total. Also ich habe es also jetzt so, jetzt wo das so fertig ist und hier ausgedruckt wurde, fühlt sich das so, also ich glaube, schon ein bisschen verklärter Blick zurück. Also es war auch schon extrem stressig.
Aber irgendwie gehört der verklärte Blick ja auch dazu, dass man dann vielleicht Bock hat, weiterzumachen und die Momente, in denen man Angst hatte oder verzweifelt war, vielleicht auch, vergiss es ja auch, eine schöne Reaktion des Körpers. In diesem Buch geht es um Thomas. Ich musste jetzt erstmal nur überlegen, wie er wirklich heißt, denn Thomas wird er im Buch gar nicht genannt, sondern Klapper. Warum? Das erfahren wir gleich. Du liest nämlich gleich ein Stück vor. Vielleicht erstmal nochmal grundsätzlicher. Wohin wolltest du mit dem Buch? Was war so die Grundidee, mit der du rangegangen bist? Was hat dich interessiert an dieser Geschichte?
Also ich glaube, ein grundlegender Punkt ist die Zeit, in der ich auch in diesem Alter war, so um die 2010, 2011 herum. Und es war vor allem eine Sehnsucht, was übers Computerspielen zu schreiben, weil ich leidenschaftlich Computerspiele und auch damals viel gespielt habe und es einfach eine riesige Subkultur ist, die auch, ich sag jetzt mal, als wirtschaftlicher Faktor auf dieser Welt 1,5 mal so groß ist wie diese ganze Literaturwelt. Aber diese Jugend, die, wo Personen auch viel vom Computer waren, nicht unbedingt am See und im Freibad waren, das verstehe ich gar nicht, warum das in der Literatur wirklich sehr unterrepräsentiert ist dafür, dass das biografisch eigentlich auf viele Menschen in meinem Umfeld zupasst.
Also du bist da in eine Gaming-Lücke in der Literatur reingeschlittert.
Weiß ich nicht, gibt es die? Ich finde, so viel gibt es
mir wird wahrscheinlich
halt Echtzeitalter von Tonio Schachinger hat auf jeden Fall Andeutungen.
Creep davon. Von Philipp Winkler wird mir einfallen. Aber es sind dann wirklich so, du hast recht, es sind so Einzelromane und oft in Coming-of-Age-Geschichten ist es dann doch der Baggersee und die Freibad-Pommes. Und da ist Klapper ja jetzt recht weit von entfernt.
Genau, der ist eher in seinem stickigen Zimmer, baut Maps, Ego-Shooter, Counter-Strike und fragt sich, warum alle so anders sind.
Ich möchte auf jeden Fall gleich noch über das Gaming reden. Vielleicht hören wir erstmal ein Stückchen, weil du nimmst uns in diesem Buch ja so mit in die schlimmste Phase der Pubertät. Zumindest war es bei mir so 14, 15.
14 klingt schon heftig.
Genau, ich finde auch 14, da hatte ich eine feste Zahnspange. Und wenn ich da so Bilder sehe, das wäre jetzt so das Letzte, wo ich mich hin zurückwünschen würde. Dann lasst uns doch jetzt mal reinspringen in die Position von Klapper und mal hören, wie es ihm so ergeht und wie er eben zu seinem Namen gekommen ist.
Ich lese eine kleine Stelle und ihr müsst dazu gar nicht viel wissen, denn wir sind ganz am Anfang. Spielt 2011 in einer kleinen Stadt irgendwo in Nordrhein-Westfalen. August 2011. Der Junge war 15 Jahre alt und bestand aus Knochen und ein bisschen Fleisch. Die Durchschnittstemperatur betrug angenehme 17 Grad, doch Klapper hielt die schweren Jalousien die gesamten Sommerferien lang geschlossen. Das flackernde Licht des vergilbten Röhrenmonitors war neben einer roten Lavalampe die einzige Beleuchtung. Klapper verbrachte die Ferien vor seinem ratternden Rechner, der hin und wieder so gequälte Geräusche von sich gab, dass man ihn von seinem Leid erlösen wollte. Er saß täglich 14 Stunden lang auf diesem IKEA-Schreibtischstuhl, bei dem die Polsterung an den Seiten bereits aufgequollen war. Auf dem Schreibtisch befand sich ein Tischventilator, der immer von links nach rechts schwenkte. Wenn die muffige Brise sein Gesicht traf, wehten seine langen schwarzen Haare und es wurden seine viel zu früh entwickelten Geheimratsecken offengelegt. Im Laufe der Tage entstand in seinem Zimmer ein dschungelartiges Klima. Er schwitzte, die Haut glänzte, doch Schwimmbad oder Eisessen waren für die anderen. Klappers Augen klebten auf dem Monitor. 6 Wochen lang. Klapper stand auf, studierte sich im IKEA-Wellenspiegel und stellte enttäuscht fest, dass die Ferien ihm nicht zu einem pubertären Glow-up verholfen hatten. Im Gegenteil. 6 Wochen Computer, Energydrinks und Isolation machten was mit einem. Er berührte seine bleiche Gesichtshaut und runzelte die Stirn. Dann griff er in sein Haar und hatte auf einmal eine halbe Strähne in der Hand. Was war das nur für ein Gerippe eines defekten Teenagerkörpers, das bei bestimmten Bewegungen knackte? Das war nicht nur äußerst unangenehm, sondern gab Thomas auch seinen Spitznamen. Im Deutschunterricht sollten sie lautmalerische Gedichte schreiben. Da gab es ja einige Möglichkeiten, Tick-Tack, Uhrengeräusch, die Kuh macht Mu und so weiter. Aber aus bis heute unerklärlichen Gründen schrieb Anna Magdalena über Thomas und trug ihr Gedicht der gesamten Klasse vor. Klapp, klapp, klapper, klapp, so klingt's, wenn Thomas Körper knackt. Ihre Stimme zitterte. Klapper presste die Lippen zusammen. Eigentlich war sie, genauso wie er, viel zu ängstlich, um vor der Klasse zu sprechen. Sie war eigentlich seine Verbündete, aber jetzt stand sie da und stellte sich ihrer Angst. Klapp, klapp, klapper, klapp, alles knirscht und knackt, knackt, knackt. Die absurde Lyrik elektrisierte die Klasse. Sie lachte laut wie bei einer überragenden Stand-up-Nummer. Man konnte sehen, wie Anna Magdalenas Körper überhitzte. Je lauter der Applaus wurde, desto breiter wurde ihr Lächeln und ihre Zahnspange reflektierte glitzernd das Sonnenlicht. Es war, als würde sie einen pädagogischen Schlüsselmoment erleben. Sie sprach vor der Klasse, fehlerfrei. Sogar der Deutschlehrer war so beeindruckt, dass er sie bat, es ein zweites Mal vorzutragen. Beim zweiten Mal sprach sie mit theatralischer Inbrunst. Sie hatte ihre Angst überwunden und Klapper freute sich heimlich mit ihr. Nachdem sie fertig war, setzte sie sich wieder hin und warf Klapper einen liebevollen Blick zu, als wollte sie sich bei ihm entschuldigen.
Dominik, du bist ein Stückchen älter als Klapper im Buch. Also 2011 warst du schon ein bisschen weiter als er. Hast das Buch auch gelesen? Konntest du dich trotzdem irgendwie mit ihm identifizieren als Figur?
Ja, total. Also das ganze Setting, ich meine, ich bin zwar ein bisschen älter, also 2011 war das für mich nicht mehr aktuell, aber ganz so weit entfernt ist es nicht. Und ich glaube, diese Provinzerfahrung, die Sommerferien irgendwie zu zocken, die ist mir auch nicht fremd auf jeden Fall, ja.
Das heißt, wir hatten ja gerade das Thema Gaming schon ein bisschen. Das kommt dann auch relativ schnell im Buch und wird klar, das ist für ihn eine sehr wichtige Sache auch. Hast du also auch Erfahrung mit Zocken?
Ja, schon. Ja. Ich habe tatsächlich ganz früher noch, ich glaube, da war ich 6 oder so, hatte ich schon einen Commodore C64, falls das noch jemand kennt.
Du guckst in leere Augen hier drüben, aber...
Also war ein lustiges Teil auf jeden Fall. Es gab gute Spiele, ja.
Und heute?
Nee, heute eigentlich nicht mehr. Ich habe auch tatsächlich, seitdem ich 18 bin, nicht mal mehr einen Fernseher, weil ich zu wenig Impulskontrolle habe. Ich bin wie so eine Fliege, wenn irgendwas leuchtet, dann komme ich davon nicht mehr weg. Wenn ich Computerspiele hätte, ich glaube, dann würde ich zu wichtige Lebenszeit damit verbringen.
Also ein bisschen Selbstschutz.
Genau.
Und du, das Nicken war jetzt sehr heftig, diese Impulskontrolle, gibt es die bei dir auch oder auch extra nicht? Wie viel spielst du heute noch?
Also ich spiele schon so eigentlich jeden Tag, so mal 2 Stunden auf jeden Fall. Also als ich Klapper geschrieben habe, habe ich einen halben Tag geschrieben, einen halben Tag Computer gespielt, so 5 Monate lang.
War ja Recherche.
So habe ich es noch nie gesehen, ja.
Aber dann Counter-Strike tatsächlich, oder?
Ja, vor allem Counter-Strike.
Können wir mal ein Klatschen haben von allen, die schon mal Counter-Strike gespielt haben? Okay, gut. Vielleicht ist es an der Zeit,
das
habe ich auch gerade gedacht. Kannst du es noch mal ein bisschen erklären? Weil was ich dachte und was, glaube ich, viele Menschen denken, Counter-Strike, Ego-Shooter, Rumgeballer, fertig. Aber durch Klapper habe ich jetzt erfahren, das kann ja viel mehr sein und für ihn ist es ja auch viel mehr, oder?
Also erstmal, wie du das jetzt geteasert hast, das ist ja nicht unwahr. Es ist ein Ego-Shooter und da wird geballert. Es ist im Endeffekt heute aber eigentlich halt ein E-Sport, also eine Sportart. Also es ist so, dass in den größten Veranstaltungshallen, Köln Längstes Arena, ist einmal im Jahr ein Turnier. Da sind halt 3 Tage lang 16.000 Zuschauer, die sich da Counter-Strike-Finale um Millionen von Euro reinziehen. Mhm. Aber was eigentlich das Besondere an dem Spiel ist, boah, wie erklärt man das, ohne dass das jetzt zu merkwürdig ist? Aber es ist ein Community-gebautes Spiel, also so gesehen. Normale Menschen haben es damals in ihren Computern gestaltet, auf einer Engine. Und da ist dann Counter-Strike raus entstanden. Und in Counter-Strike ging es immer auch um Kreativität. Es ging immer auch darum, diese Spielewelten zu bauen, eigene Maps zu gestalten und so Geschichten. Also es ist eigentlich ein super gigantischer, kreativer Spielplatz auch für junge Leute gewesen. Das ist halt eine Seite, die vor diesem Spiel eigentlich so gar nicht bekannt ist. Mhm. So. Und das finde ich halt interessant, weil das ist für Klapper diese Welt, der seine Schule nachbaut in diesem Spiel, was natürlich auch ein Klassiker unter Teenagern früher war, aber natürlich im Kontext von Amokläufen, Attentaten höchst problematisch ist. Also so ein klassischer, aber sehr schwieriger Jugendstreich, den Personen in dem Alter so gemacht haben. Aber mir war es halt wichtig zu erzählen, dass diese Welt, in der er da sich künstlerisch ausdrückt, eine Welt ist, in der er auch bedeutsame zwischenmenschliche Verbindungen schaffen kann.
Und eine dieser bedeutsamen zwischenmenschlichen Beziehungen, die entwickelt sich, als ein Mädchen in die Klasse kommt, die ja so ein bisschen seine Welt tatsächlich umkrempelt, weil sie setzt sich neben ihn und trifft ihn in diesem Counter-Strike-Universum, weil auch sie ist Gamerin und die beiden nähern sich an. Ohne zu viel zu verraten, wie würdest du das beschreiben, was da zwischen den beiden entsteht?
Ich glaube, es ist so eine ganz jugendlich viel zu umständliche freundschaftliche Annäherung zwischen zwei Menschen, die noch keine Sprache gefunden haben, sich gegenüber auf kurzem Dienstweg zu zeigen, wer sie sind.
Sehr, sehr schön umschrieben, aber genau so ein bisschen dieses Umständliche trifft es sehr gut und dadurch entstehen ganz viele sehr besondere und sehr feinfühlige Szenen, auch vieles, bei dem man sich denkt, Leute, macht's doch nicht so kompliziert, aber genau so ist ja auch 14, 15, 16 sein. Noch ein Thema, was eine große Rolle spielt und damit schlagen wir jetzt so ein bisschen auch die Brücke zu deinem Buch, Dominik, ist das Thema Familie. Familie spielt deshalb eine Rolle, weil wir Familien kennenlernen, die nicht richtig intakt sind, in denen aber auch nicht so wirklich über Probleme gesprochen wird. Was war dir wichtig in diesem Familiengefüge, in die du die beiden Figuren Bär und Klapper reingesetzt hast?
Also mir war es wichtig, dass in dieser Geschichte zwischen Klapper und dem Mädchen mit dem Spitznamen Bär, dass wir als Lesende so gesehen deren familiäre Welten begreifen und sehen und dann aber erfahren, wie sie versuchen, sich darüber zu veräußern, aber keine Sprache darüber finden. Mhm. So, und vor allem auch, dass beide durch ihre familiäre Prägung unterschiedliche Vorurteile der anderen Person gegenüber haben, die aber mit der Realität nichts zu tun haben.
Dominik, das Thema Familie hat dich ja auch sehr beschäftigt in deinem Buch nochmal auf eine andere Art. Aber als du jetzt Klapper gelesen hast, was waren da so deine Gedanken zu diesem Thema, die aufgeploppt sind?
Zum Thema dysfunktionale Familien, oder?
Ja, also zu diesem Gefüge. Das ist ja schon sehr besonders, wie da diese beiden Figuren in ihren Familien ja fast so ein bisschen untergehen, aber gleichzeitig auch Teil dieses Gefüges sind. Das ist ja schon irgendwie hochkomplex und gleichzeitig so banal. Irgendwie.
Ja, ich habe es sehr gefühlt auf jeden Fall. Ja, ich fand natürlich auch gerade im Fall von Bär, es ist ja ein bisschen tragischer als im Fall von Klapper vielleicht. Aber gerade auch dieses eigentlich nicht dramatische von dieser typischen mittelständischen, ein bisschen spießigen Familie, also darunter zu leiden, ich glaube, das habe ich sehr gefühlt auf jeden Fall, ja.
Für dein Buch hast du dich auch mit einer Familie beschäftigt, und zwar mit deiner Familie. Trotzdem steht vorne Roman drauf. Also wie viel fiktionales Arbeiten war es dann doch, auch dein Buch zu schreiben?
Man kann den Roman ja irgendwie auf viele Arten lesen. Man kann es als Coming-of-Age-Geschichte sehen, als historischen Roman, irgendwie auch als Schlüsselroman, aber ich sehe es hauptsächlich als psychologischen Roman. Und eigentlich haben alle Figuren in ihrem Innenleben überhaupt nichts mit meiner Familie zu tun. Aber von den Dingen, die den Menschen passiert sind, gibt es schon sehr viele reale Begebenheiten. Ja, also das sind teilweise viele Anekdoten, die ich einfach gehört hatte damals.
Gehört und gesehen, weil das ist ja das total Verrückte. Ich bin in den vergangenen Tagen mal ein bisschen in deinem Instagram-Account versunken und es ist ja super selten, eigentlich fast nicht möglich, außer in so einem Fall, dass es zu einem Roman reales Bildmaterial gibt, Videomaterial. Gibt es in deinem Fall? Wieso?
Ich habe den Roman geschrieben und ich habe natürlich das Bildmaterial zur Recherche benutzt. Und dann dachte ich, ja, eigentlich kann man ja auch ein bisschen damit spielen, einfach diese Grenze zwischen Fiktion und Realität immer weiter verschwimmen zu lassen. Das sind fiktionale Figuren, aber man kann sie sich jetzt irgendwie auch ein bisschen anschauen mit Originalaufnahmen von vor, keine Ahnung, 60, 70 Jahren.
Voll, und das sind wirklich viele Aufnahmen. Gehen wir in die Geschichte mal ein bisschen rein. Ich habe es vorhin schon gesagt, eine Familie, die in den 50er Jahren aus dem Saarland nach Marokko an die Grenze zu Algerien auswandert. Das klingt jetzt erstmal für Menschen, die nicht aus dem Saarland kommen und nicht wissen, was hier so in den 50er Jahren war, ein bisschen random. Aber in der Familie ergibt es schon Sinn, warum genau dieser Wechsel Saarland-Marokko?
Also der Roman beginnt ja zur Zeit, also 1956, das war kurz nach der Abstimmung, weil das Saarland war ja bis 1957 ein eigener Staat, was ja auch viele nicht wissen, zumindest auf dem Papier. Und der Vater arbeitet eben in den Gruben, die dann noch französisch waren und dann deutsch werden, und sein französischer Vorgesetzter nimmt ihn dann mit nach Marokko. Beziehungsweise die Mine war in Algerien, oder er ist auch im Buch in Algerien, ja.
Und das war ist tatsächlich auch die Geschichte deiner Familie. Das ist so passiert. Und du erzählst jetzt die Geschichte im Buch aus der Sicht des Sohnes. Also das wäre in der Realität dann dein Papa.
Genau.
Ja. Okay, also da hast du dir von allen Seiten dann die Fakten geholt und hast geguckt, wie kann ich das in eine Geschichte umwandeln, und bist ja dann tatsächlich auch selber hingereist nach Marokko. War das das erste Mal für dich?
Ja, für mich war es tatsächlich das erste Mal in Marokko überhaupt. Auch die Leute, die ich kenne, die öfter in Marokko waren, es war eigentlich noch nie jemand in dieser Ecke im Osten sozusagen zur Grenze.
Genau, hier sitzt nämlich auch eine Person vor dir. Meine Familie kommt aus dem Norden von Marokko, aus Fes. Ich hätte bis zu deinem Buch behauptet, ich kenne das Land ziemlich in Gänze. Also ich bin 40, 50 Mal in meinem Leben da gewesen und es auch wirklich bereist. Aber das ist wirklich ein Ort, Boubeka, an der Grenze wirklich zu Algerien und Teil von Ouajda. Das ist auch für mich wirklich ein unbeschriebenes Blatt. Wie hast du das erlebt? Wie war es da für dich?
Ja, das ist heute das, was man, ich glaube, das nennt man Lost Places. Es gibt ja diese ganze Faszination mit Orten, die eigentlich schon aufgegeben wurden. Und genauso sieht es da auch aus. Das war damals, war das ein bisschen ein Prestigeprojekt auch architektonisch. Das war so ein Minenort, der aus, im Endeffekt aus dem Nichts, aus dem Boden gestampft wurde. Und der liegt heute hauptsächlich in Trümmern. Unter anderem auch deswegen, weil die Zinkindustrie dort ziemlich viele Giftabfälle hinterlassen hat. Die Leute, die dort groß geworden sind, trauern dem Ort auf jeden Fall noch sehr nach. Es gibt da sehr viele Gruppen im Internet von Leuten, die sich da austauschen.
Und du bist dann da einfach hin an diesen Lost Place und standest dann da. Und was hast du dann für dich gebraucht, auch fürs Schreiben und fürs Beschreiben dieses Ortes, wenn er heute gar nicht mehr so ist wie damals?
Da wohnen schon noch Leute, also ist nicht komplett verlassen. Aber die Medina, die alte, ist komplett in Trümmern. Also hauptsächlich erstmal auch die Geografie. Dann, es klingt immer so ein bisschen banal, also man muss so die Gerüche erleben und so weiter. Ne? Aber auch Kleinigkeiten, ja. Zum Beispiel habe ich gesehen, dass Ameisen dort ganz anders aussehen. Mhm. Und man kriegt dann so einen Hyperfokus auf alles irgendwie, was man halt vorher nicht wusste. Und natürlich will man auch irgendwelche Klischees vermeiden, gerade wenn man über ein anderes Land schreibt. Es gibt ja diesen weißen Tafelberg dort. Und es hat schon was sehr Dystopisches, wenn man das sieht. Ja, das ist diese kleine Medina, so ein paar Orte und dann da hinten thront so dieser giftige Berg so über diesem Ort, den alle halt sehr schön wahrgenommen haben, aber irgendwie war er auch total ungesund und fast unheimlich.
Das ist wirklich, ich fand es total spannend, das zu lesen, weil das nochmal, also gerade so dieses ganze Thema Bergbau in Marokko war für mich auch noch ganz neu. Also ich wusste, dass es da eine Geschichte gibt, aber da mal einzutauchen, das war für mich interessant und ich stelle es mir noch mal interessanter vor, wenn man weiß, da ist ja ein Bezug zu meiner Familie. Dein Vater ist da aufgewachsen in Marokko. Wie sehr hat das deine Kindheit dann auch geprägt? Weil die hat ja nicht in Marokko stattgefunden.
Ja, das war für mich immer vollkommen faszinierend, weil ich kannte halt diese Menschen nur als diese saarländischen Kleinstadtmenschen. Und dann gab es halt diese ganzen Geschichten, dass mein Vater, ja, ich weiß, wie man Skorpione fängt und solche Sachen. Das war dann, klang für mich halt wie so ein Abenteuerroman im Endeffekt. Deswegen haben mich diese Geschichten dann wahrscheinlich auch nie wirklich losgelassen und in meinem Kopf wurden sie dann immer weiter gesponnen, bis sich dann die Geschichte eigentlich so ein bisschen aufgedrängt hat.
Ja. Und es geht los im Buch, kurz bevor die Familie tatsächlich dann abreist. Du liest jetzt auch noch mal ein Stückchen, vielleicht vorher noch mal die Frage, mit was für einer Hoffnung gehen denn die Eltern, also das Kind macht ja einfach mit, der Junge ist 9, ne, am Anfang des Buches, ja. Da geht man ja so mit, aber mit was für einer Hoffnung verlassen die Eltern das Saarland?
Ja, der Vater ist halt der klassische 1950er Jahre Nachkriegskarrieremensch. Ihm geht es halt darum, Karriere zu machen, Geld zu machen. Die Mutter will eigentlich nicht. Die Mutter hat auch sehr viele rassistische Vorurteile gegenüber allen möglichen Menschen und will da eigentlich nicht mit, muss aber im Endeffekt als Frau. Ja, das ist so ein bisschen das Setting. Und der Junge, also er tut sich ein bisschen schwer damit, weil er dann auf eine französischsprachige Schule muss. Und das ist ja auch kurz nach der Saarabstimmung. Wird er deswegen auch gehänselt und eigentlich sind so gemischte Gefühle bei ihm, würde ich sagen.
Dann lass uns doch mal reinspringen, weil du liest auch ein Stückchen vom Anfang und da kriegt man es, glaube ich, auch ganz gut mit, wie es ihm geht und wie so die gesamte Situation ist.
Die Gegend, von der ich spreche, hat keine Berge, keine klaren Seen und keinen Himmel. Die Wälder erinnern an Kriegsgräber, die Bäume an Bartstoppel. Und obwohl man keine Blätter sieht, kommt nie Licht durch. Nach dem Regen schmeckt die Luft, als lutsche man Steine. Unser Haus, das ich an einem frühen Montagmorgen verließ, lag etwas abseits des Dorfs. Damals war es das letzte der Straße und grenzte direkt an den Wald, der nachts hechelte und grunzte wie ein schnarchender Riese. Ob es wirklich Montag war, weiß heute keiner mehr. Jedenfalls muss es im Februar gewesen sein. Meine Augen waren klebrig. Ich spürte die Kälte auf der Haut und aus den Büschen stieg der Nebel wie Dampf aus Hexenkesseln. Über der rechten Schulter trug ich die quadratische Schultasche, die mein Vater immer mit einer Paste aus Marderfett einreiben wollte, wenn er sie sah, das Leder pflegen. Ich brabbelte unentwegt, während ich meine Schuhe durch das matschige Laub schleifte. Meistens verstellte ich meine Stimme, ahmte Radiosprecher nach oder erfand eine Geschichte, in der ich alle Haupt- und Nebenrollen sprach. Das Gequassel vertrieb die Angst vor dem dunklen Unterholz, in dem es immer unverhofft knackte und knisterte. Hätte mich jemand gefragt, mit wem ich da rede, hätte ich vielleicht geantwortet, mit Lederstrumpf und Chingachgook oder dem Papagei Polynesia, der Pinocchio ein Matrosenlied singt. Doch das fragte mich niemand, denn ich lief den Weg zur Schule immer allein. Allenfalls hörte man, wie hinter den Fenstern die alten Bergmänner husteten, aber auch die bekam man als neunjähriger Junge nur selten zu Gesicht. Dann flog ich. Ich ließ meine Hand durch die Luft gleiten, warf sie in waghalsige Manöver, wich im letzten Moment vor dem Aufprall Kirchtürmen, Ästen und Berggipfeln Mauern aus. Ein Düsenantrieb zischte. Ich vergaß, dass ich das Geräusch selbst erzeugte. Denn eigentlich war ich gut im Vergessen. Nur an jenem Morgen ging mir eine Sache nicht mehr aus dem Kopf. »Es wird Zeit, dass du anständig Französisch lernst«, hatte mein Vater gesagt. Ich musste den ganzen Tag daran denken. Wie immer hatte er am Abend kurzatmig auf seinem Wurstbrot herumgekaut und vor jedem Schluck Tee tief Luft geholt, als müsse er für lange Zeit untertauchen. Wie immer folgte auf das Schnauben ein beißendes Schlürfen, während meine Mutter, die erkältet war und schlecht Luft bekam, keuchte wie das Ventil einer Luftpumpe. Das Knirschen, Schmatzen und Stöhnen zu Tisch raubte mir ohnehin den Appetit und dann sollte ich aus heiterem Himmel anständig Französisch lernen. Ich ahnte, dass sich eine Wende abzeichnete, eine Folgenschwere, wie sie im Radio sagten. Wie ich eigentlich schon immer geahnt hatte, dass bald irgendetwas Schlimmes passieren würde, ja musste. Aber dann passierte doch nichts. Alles war wie immer. Wir kauten und grunzten. Niemand schaute von seinem Teller auf oder sprach irgendwen an. Und obwohl kein Wort gewechselt wurde, gelang es uns immer, den Brotkorb genau dann hinüberzureichen, wenn gerade jemand Nachschlag wollte. Die Teekanne fand ihren Weg wie von selbst in die Hand des Durstigen. Die Servierten verteilten, die leeren Teller stapelten sich. Unsere Handgriffe waren zentimetergenau, eine Art schlafwandelnder Autopilot und das Ergebnis eines unausgesprochenen Pakts aller, kein Wort zu viel miteinander zu reden, nur sollte ich dann anständig Französisch lernen. Erst Tage später erfuhr ich, was er damit gemeint hatte. Und das nur, weil wir Besuch hatten. Man verstand meinen Vater nämlich am besten, wenn er angetrunken war. Er redete mit den anderen Bergleuten im Wohnzimmer oft von der Arbeit in den Gruben. In meinem Halbschlaf verwandelten sich ihre Geschichten in abenteuerliches Seemannsgarn. Sie sprachen von Schlagwetter, worin ich einen höllischen Gewittersturm aus stinkenden Gasen vermutete, die vom Mittelpunkt der Erde stammen und ohne Vorwarnung durch den Schacht wehen. Dabei blasen sie die Kumpel in einem Strudel aus Gestein durch ein Labyrinth stockfinsterer Gänge. Ich sah ihre kohleschwarzen Gesichter, die strahlend weißen Zähne, die sie im Höllenwind fletschen wie tollwütige Affen, ihre Tränen umspülten gelben Augäpfel in den schwarzen Höhlen. Die einen rudern hilflos mit den Armen, während sie in ihren sandgelben Overalls umhergeschleudert werden. Andere finden Schutz hinter der Schrämwalze, einem 10 Meter langen Regenwurm mit Zähnen aus Stahl, der darauf abgerichtet ist, Gänge ins Gestein zu fressen.
Wir haben jetzt gerade gesagt, 9 Jahre ist der junge Robert da alt. Kurt, du hast gerade gesagt, du hattest irgendwie in der Schule so insgesamt auch als Kind eine gute Zeit. Wie hättest du reagiert, wenn deine Eltern mit 9 gesagt hätten, so, wir ziehen jetzt weg und zwar weit, weit weg?
Boah, ja, es ist halt gar nicht wirklich vorstellbar. Mhm. Also in so einer Phase, in so einem Aufwachsen, wo alles halt auch so dynamisch ist, also es wäre wahrscheinlich völlig abhängig davon, in welchem kleinen Entwicklungsstatus das einem halt erwischt. Also dieses ganze Jugendaufwachsen-Ding ist ja nicht so ein lineares Ding. Das ist ja, kann jeder Monat auch anders sein. Aber erstmal klingt es sehr überfordernd.
Und wie würdest du es beschreiben, geht Robert damit um, weil mit Gehangen, mit Gefangen, eigentlich geht es ihm wie der Mutter, er hat natürlich als 9-Jähriger kein Mitspracherecht, auch diese 4,5-tägige Reise mit der Fähre, dann lange mit dem Auto, wie geht er damit um?
Man muss dazu sagen, also es wurde ja schon ein bisschen angedeutet an dieser Szene am Tisch, also die Familie ist jetzt nicht unbedingt eine, die über Gefühle spricht und natürlich ist das für einen 9-Jähriger Junge eine große Sache, aber er ist eigentlich vollkommen alleine damit. Und er hatte aber das Glück, dass er dann in Marokko, stellen sie eine Haushaltshilfe ein. Halima heißt sie, also eine Amazigh. Politisch unkorrekt sagt man Berberfrau. Ja, ich sage es nur, weil viele Leute leider den Begriff immer noch nicht kennen. Sie ist eine sehr abergläubische Frau, aber auch einfach vollkommen bodenständig irgendwie. Und sie bietet ihm Sinn an, den er zum Beispiel vom Vater überhaupt nicht bekommt. Ja, der Vater spricht halt dauernd nur von Physik, versucht ihm irgendwelche physikalischen Formeln beizubringen, versucht ihm zu erklären, wie Schiffsschrauben funktionieren. Und bei ihm geht das auf der einen Seite rein und auf der anderen wieder raus, weil das ist halt nicht das, was er braucht.
Und der Vater ist natürlich auch in seiner eigenen Welt, das merkt man auch total, ne? Auch für die Eltern ist das da ja alles neu und sie müssen irgendwie da erstmal ankommen. Und dann hat er eben Halima, er hat aber auch, und das finde ich auch ganz schön, irgendwie recht schnell auch Anschluss in dem Dorf. Ein Dorf, das ja geprägt ist von normalem Zusammenleben, aber auch da, wenn man sich geschichtlich da mal reinfuchst, 50er, Anfang 60er Jahre, Grenze zu Algerien, der Algerienkrieg war da in vollem Gange und auch der ist Teil des Alltags, den du auch beschreibst im Buch. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie nah rückt der an so jemanden wie Robert dann ran?
Genau, deswegen leben sie auch in Marokko, weil eben in Algerien der Krieg tobt. Trotzdem, also das ist ja auch ein bisschen, es kommt ja von beiden Richtungen. Also einerseits kennt er auch den Zweiten Weltkrieg nur von Erzählungen und gleichzeitig kennt er diesen Unabhängigkeitskrieg, der halt im Endeffekt in 200, 300 Metern Luftlinie stattfindet. Und irgendwann bekommt er dann auch Schüsse mit. Es kommt vor, dass ein Mitschüler sich verletzt, weil er auf eine Mine tritt und so weiter. Aber trotzdem bleibt das eigentlich im Großen und Ganzen so eine latente Grunddrohung in seinem Leben, die irgendwie nie wirklich rauskommt oder nie wirklich explodiert. Das baut sich dann so auf und eigentlich hat man das Gefühl, so, es muss doch jetzt mal irgendwas passieren, es muss doch gleich mal knallen. Und dann knallt es aber ganz woanders.
Ja, total. Also genau diese Bedrohung und dieses, wo führt das hin, das hatte ich total beim Lesen. Und dann, wir sagen vielleicht nicht, wo es knallt, aber wir können ja vielleicht noch mal kurz auf die Mutter ein bisschen eingehen, weil während der Vater seiner Arbeit da in der Mine nachgeht und auch wenig wirklich da ist und der Junge Halima hat und seine Jungs da im Dorf und auch sein Ding macht, entwickelt sie, ich würde fast sagen, es ist eine Obsession, oder? Und zwar eine sehr verrückte, nämlich was?
Ja, es fängt damit an, es gibt ja das Thema Animal Hoarding, dass sich Menschen einfach wahllos so viele Tiere halten, die sie gar nicht versorgen können. Das wird wie eine Art Sucht. Und die Mutter entwickelt diese Sucht, weil man in Marokko eben auch ganz exotische Tiere bekommen kann. Also sie schafft sich einen Schakal an, ein Stachelschwein, eine Natter, ein Wildschwein, Frischling und so weiter. Aber das ist eigentlich alles so Beiwerk, weil irgendwann wird ihnen dann eine dauerkranke Hausziege verkauft, die wirklich, also kurz vor dem Tod ist, ziemlich abscheulich und armselig vor sich hin vegetiert. Und ja, die Mutter entwickelt einfach irgendeine Obsession mit dieser Ziege, will diese unbedingt wieder aufpäppeln und scheut weder Kosten noch Mühen. Und eigentlich muss sich die ganze Familie dieser Mission unterordnen.
Und irgendwie ist es ja dann auch so, das merkt man auch erst nach und nach beim Lesen, dass diese Ziege auf Robert, obwohl Ziegen so, ich würde sagen, harmlose Tiere sind, irgendwie eine Art Bedrohung ausstrahlt und wie so ein schlechtes Omen für was auch immer. Also er hat ein bisschen Angst vor der.
Genau, sie wird eigentlich zum bösen Omen. Also aus ganz banalen Gründen, weil er natürlich auch bei der Pflege helfen muss. Und wenn er dann morgens hört, dass diese Ziege, dass es der wieder schlecht geht, weiß er, oh nee, jetzt muss ich heute wieder den ganzen Tag Mama hier mit der Ziege helfen. Mhm. Aber andererseits wird, glaube ich, auch in seinem Kopf das immer ein bisschen mehr vermischt und kommt fast zu so einem semi-religiösen Zustand, wo diese Ziege einfach mit Unglück assoziiert, wie auch Halima das ja auch macht. Und ja.
Genau, und wo das endet, das möchten wir an dieser Stelle nicht spoilern, aber es gibt diesen Knall, den du gerade erwähnt hast. Und die Ziege hat es ja aufs Cover geschafft, was auch lustig ist und erstmal für Verwunderung sorgt. Aber ich glaube, wenn man das Buch liest, ergibt es mehr und mehr Sinn. Also ich fasse das nochmal zusammen. Wir haben hier wirklich zwei sehr, sehr unterschiedliche Bücher, aber zwei Bücher, die mir super gut gefallen haben, die sich auch irgendwo treffen, nicht nur beim Thema Familie, sondern auch eben bei diesem Thema Aufwachsen. Und deswegen ist es ganz toll, dass wir euch beide hier heute zusammen auf diese Bühne bekommen haben. Es gibt nicht nur von mir hier heute Abend Fragen, sondern auch aus unserem Publikum.
Eure Fragen.
Fangen wir mal an mit Sandra, die fragt, und das Thema hatten wir jetzt gerade, deswegen passt es ganz gut, wenn auswandern, wohin?
Vermutlich, also ich habe ja mal in Lissabon gewohnt und es ist schon ganz schön, wenn das Meer in der Nähe ist. Und
auch lange, ne?
Warst du ja, 9 Jahre, ja. Ich glaube vermutlich irgendwo an die Karibik, vielleicht Nordkolumbien oder so.
Finnland.
Also ihr beide würdet euch nicht über den Weg laufen, auf jeden Fall.
Wir können ja mal so einen Wohnungstausch machen. Oder? Ja, gerne, ja.
Warum Finnland?
Ja, es ist ungefähr so groß wie Deutschland, da leben 2 Millionen Menschen, da ist schöne Natur und da ist entweder nur dunkel oder nur hell. Es klingt doch super.
Schlaraffenland. Woher nehmt ihr die Namen für eure Protagonisten, fragt Aurora.
Also manche kommen einfach so, die fallen einem ein und teilweise schlage ich auch einfach random irgendwelche Bücher in meinem Bücherregal auf, die da schon seit Jahren vor sich hingammeln und irgendwas, was mir dann ins Auge sticht, denke ich so, ja, könnte man machen oder auch nicht.
Wenn ich eine Figur erfinde und man das erste Mal den Namen schreibt, dann frage ich mich einmal kurz, wie sehr nervt mich der Name, wenn ich den jetzt irgendwie 500 Mal irgendwie schreibe? Und dann denke ich mir, dann sage ich mir, ja, okay, das kann man ja auch noch austauschen. Ich habe noch nie irgendeinen Namen ausgetauscht und dann ist das so für immer.
Vor allem, du hast ja jetzt dann nicht nur einen Namen, sondern für deine beiden Hauptfiguren jeweils einen Namen und noch einen Spitznamen.
Ja, wobei die Spitznamen, die sind jetzt nicht so entstanden. Das waren Sachen, wo man schon länger drüber nachgedacht hat oder wo irgendein Impuls irgendwo hergekommen ist. Aber ich meine jetzt, wenn man eine Figur, eine Nebenfigur benennt, so, dann ist das so. Dann heißen die dann halt so, wie sie benannt werden.
Es gibt auch eine Frage zu deinem Namen. Also die richtet sich jetzt an dich, die Frage. Dein Name ist ein Künstlername. Hast du nie mit dem Gedanken gespielt, dass dein echter Name auf dieses Buch soll? Also ich glaube, die Frage zielt so ein bisschen dahin, dass dieser Name ja irgendwann entstanden ist, ob man dann irgendwann denkt, boah, war das so die richtige Entscheidung jetzt mit so einer zweiten Identität?
Ja, kann man sich beim richtigen Namen ja auch die Eltern fragen, ob das jetzt ein... also ich verstehe den Gedanken als solchen, aber es ist jetzt ja auch nicht sonderlich unüblich, dass AutorInnen unter Künstlernamen auch schreiben. Ich habe da gar kein so ein Identitätsgefühl, wo es ja vielleicht drum geht. Das habe ich irgendwie nicht. Ich habe das ja geschrieben und das, da könnte auch Hans-Peter vorne draufstehen. Das wäre noch mein Buch.
Sehr gut. Welches Getränk verbindet ihr mit eurer Jugend? Fragt Corinna.
Berenzen saurer Apfel.
Boah.
Ja, Corinna hat gefragt.
Ja.
Hansapilz tatsächlich. Es gab so ein Sixpack Hansapilz bei uns und wir waren jetzt 15, aber es gab einen Obdachlosen davor, der uns das freundlicherweise gekauft hat. Im Gegenzug hat er eine Flasche behalten.
Haben jetzt beide so das Räudigste genannt, was so möglich gewesen wäre. Ne?
Ja, aber meine Jugend war auch nicht besonders glamourös.
Also irgendwie ist das Räudigste dann doch
grüner
das,
Tee. Genau.
Torben fragt, große Frage, welchen Umgang habt ihr als Autoren und Kreativschaffende mit KI, ChatGPT? Angst oder Inspiration?
Also bei mir ändert sich das gerade extrem, deswegen finde ich die Frage richtig interessant. Und zwar bei der Ziege kannte ich es noch nicht, ich weiß gar nicht, ob es schon gab. Aber jetzt habe ich gerade wieder einen längeren Text geschrieben und ich behandle ChatGPT mittlerweile wie so eine Art Assistent. Ich nenne ihn meinen Knecht. Weil, also ChatGPT ist auch, glaube ich, so programmiert, dass er alles erstmal toll findet. Und wenn man irgendwie ein bisschen durchhängt, dann hat man so jemand, der sagt so, wow, das ist ja richtig auf ganz hohem literarischem Niveau, was du hier machst. Und dann fragt man so, ja, ging es noch besser so? Ja, obwohl es wirklich schon richtig spitze ist, könnte man vielleicht schon auch noch einen Satz, vielleicht das Wort nach hier schieben. Also eher so beim zweiten Durchgang, wenn ich an den Sätzen feile, nutze ich es tatsächlich jetzt, ja.
Als Cheerleader auch so ein bisschen.
Genau, als Cheerleader und aber als jemand, der besser Deutsch kann als ich.
Bist du dann auch besonders nett, weil da teilt sich ja die Welt auch in zwei Lager. Die einen, die gerade noch in dem Status sind, dass sie sagen, ich bin immer richtig nett, weil wenn die KI irgendwann ein Eigenleben entwickelt, wäre ich die erste Person, die drauf geht. Oder ich bin auf ihrer Seite. Oder ist es so ein flapsiges, sag mal jetzt hier.
Nee, ich glaube, ich bin schon sehr höflich, aber ich habe das mal ausprobiert. Ich habe absichtlich mich mal als totalen arroganten Fatzke dargestellt. Mhm. Also ich meinte so, ja, den Vorschlag, den du hier machst, der ist bei Weitem nicht so gut wie der, den ich gemacht habe in meinem absoluten Genie. Irgendwas in diese Richtung. Und er hatte, also die KI hat tatsächlich dann mit Ironie geantwortet. Sie meinte so, oh, das tut mir sehr leid, in dein Genie in Anführungszeichen. Also es macht irgendwie schon Spaß. Es ist unheimlich, aber es macht auch Spaß. Und es macht den Schreibprozess irgendwie auch weniger einsam.
Ich finde es witzig, was mit diesem freundlich sprechen, was du meintest. Ich habe nämlich so einen Artikel gelesen, wo von irgendeiner KI, ich weiß nicht mehr welche das war, die Gründer durchgerechnet haben und so gesagt haben, Leute, bitte hört auf, Hallo oder irgendwie so zu schreiben, das verbraucht irgendwie so unendlich viel Energie. Seid nicht nett, seid nicht Hallo, wie geht's, sondern kommt zur Sache.
Kein Smalltalk mit KI. Wie stehst du dazu im Bereich Kunst? Jetzt lachen wir so viel, aber man kann es ja auch wirklich hochgradig ernst und problematisch auch sehen.
Ja, also ich meine, in der Kunst, auch in der Audiovisuellen und so, ist ja, du hast immer kleine Technikrevolutionen, die immer alles verändern sollen, wo immer alles anders ist. Ich habe da ehrlich gesagt keine echte Angst vor. Ich habe Angst vor diesen Elon Musk-Robotern, so, aber ich glaube so an die Idee, so kitschig das halt irgendwie so klingt, und da sorge ich mich ehrlich gesagt nicht so sehr.
Wenn ihr entscheiden müsstet, lieber in die Zukunft oder lieber in die Vergangenheit reisen?
Darf man, wenn man in die Vergangenheit reist, das Jahr auswählen oder ist das so eine Lotterie? Also dann auf keinen Fall.
Du, ich guck noch mal kurz ins Regelwerk. Steht nicht drauf.
Ja,
also, ich würde sagen ja.
Ja, ich gibt so einen Comedian. Also irgendwie hat man ja so einen gewissen Startvorteil. Ich stelle mir jetzt vor, ich komme in die Vergangenheit und ich weiß dann, was ein Handy ist. Aber ich kann den Leuten das ja auch gar nicht erklären, wie das funktioniert. Also die denken wahrscheinlich einfach, ich bin irre. Wenn ich ihnen sage, ja, wir haben dann Autos, die fahren mit einem Verbrennungsmotor. Was ist denn ein Verbrennungsmotor? Ja.
Setz dich mal.
Genau.
Wir müssen ein bisschen was
also erzählen. Ich glaube tatsächlich vielleicht eher die Zukunft. Dann wäre ich vielleicht entspannter, was die Entwicklung der Welt angeht.
Vielleicht auch nicht.
Oder ja.
Wie ist es bei dir?
Ich glaube auch Zukunft, weil ich glaube, technisch, wo ich in die Vergangenheit reisen würde, wären ja tendenziell Sachen, die irgendwie eher positiv aufgeladen sind und wo ich denke, das wird dann eh voll der Flop, wenn man dann wirklich doch da ist. Deswegen bleibe ich in dem Glauben da dran und gehe wohin, wo ich noch nicht weiß, wie es ist.
In eurem Bücherregal.
Wie immer bei meinen Gästen habe ich euch gebeten, einen Buchtipp mitzubringen. Was hast du dir ausgesucht, Kurt?
Ist okay, ich drei schnelle mache, weil es so ein Thema so ein bisschen
absolut,
ist. Weil wir haben jetzt so ein bisschen auf über Zukunft jetzt gerade auch gesprochen, deswegen passt das eigentlich ganz gut.
Ja, bitte.
Ich habe drei Bücher dieses Jahr gelesen. Zwei von denen, die ich jetzt nenne, habe ich schon gelesen. Das ist einmal Christian Kracht und er. Es hat mir sehr gut gefallen und es hat ja auch irgendwie was mit Zeit und was mit Realität so spielt. Dann habe ich.
Kannst du einen Satz noch sagen für diejenigen, die es nicht gelesen haben, worum es geht, wenn du sagst,
es hat geht was mit um Zukunft einen Dekorateur, der einen Auftrag hat, einen großen Cube mit Servern weiß zu streichen, in dem perfekten Weiß, und alles gerät ins Chaos. Und dann habe ich gelesen von Carla Kaspari den Roman Das Ende ist beruhigend. Ist eine Geschichte über eine junge Künstlerin, die unter einer Kuppel arbeitet, zusammen mit anderen Künstlern in einer Welt, wo es eigentlich kaum noch Kunst gibt. Und das ist ein sehr meditativer, ruhig erzählter Roman, der unter so einer sehr lieben, sprachlichen, schönen Oberfläche so ein bisschen eine Dystopie zeichnet, der mich sehr gecatcht hat. Und dann lese ich jetzt gerade, es passt auch ganz gut dazu, den Roman Schweben von Ben Amira Saud. Und der erzählt von einer Frau, die in der nahen Zukunft Ehemänner imitiert. Die sind alle drei total unterschiedlich, diese Romane, aber haben alle so einen kleinen Take auf die nahe Zukunft. Deswegen ganz witzig.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass du jetzt mit drei Büchern um die Ecke kommst. Weil,
ich auch nicht.
Weil du im Vorfeld mir gesagt hast, boah, Mona, ich habe irgendwie jetzt echt lange nicht gelesen und durchs Schreiben erst wieder zum Lesen gefunden. Kannst du dir erklären, wie das passiert ist?
Ich glaube, es ist wirklich einfach dieses, dass ich davor in so kurzen Medien gearbeitet habe, also in Songs, die 2 Minuten sind, oder in Texten, die kurze Texte sind, dass das Schreiben von dem Buch irgendwie diese Angst vor dem Umfang abgebaut hat.
Und welche Rolle spielt Lesen in deinem Alltag?
Eine sehr große, aber ich bin tatsächlich niemand, ich bin so einer der schlimmsten Kunden für den Buchhandel, glaube ich, weil fast alle meine Bücher finde ich irgendwo mittlerweile. Und ich lese wirklich irgendwie alles. Also ich habe mich bei Platons Symposium neulich totgelacht, ich fand das so lustig.
Und wo findest du die dann? Gehst du an Bücherschränke oder bei anderen Leuten im Regal oder?
Alles, ja. Und aber in Berlin ist gefühlt, findet man eigentlich ein Buch an jeder dritten Straßenecke tatsächlich. Ja.
Und welches Buch hast du jetzt dir ausgesucht? Oder hast du 3 oder 5 oder 10?
Nee, ich habe nur eins dabei und das habe ich tatsächlich gekauft. Das ist von Dirk Bernemann, Kalk heißt der Roman. Mhm. Und es geht im Endeffekt um den alten weißen Mann in all seiner Grässlichkeit. Also es geht um diese Person, die heißt auch Kalk mit Nachnamen. Der arbeitet im Elektrofachgeschäft, eine graue Maus, die dann in den Sommerurlaub nach Holland fährt und dort zum Helden wird erst und dann eine ganz andere Entwicklung nimmt. Und Dirk Bernemann, also den kennt man, glaube ich, von dem Buch Ich habe die Unschuld kotzen sehen, ist einfach sprachlich so großartig, finde ich. Also das Buch fängt an mit einer Szene, da geht dieser Kalk durch den Supermarkt. Also eigentlich so, was die Außenhandlung angeht, vollkommen unspektakulär. Und es ist so fantastisch beschrieben, dass das Buch einen einfach wirklich mitnimmt. Also das hat mir sehr gefallen.
Einen ganz, ganz großen Applaus für Dominik Boloff und Kurt Prödel.
Buchlounge ist ein Podcast und eine Veranstaltung von ARD Kultur in Kooperation mit dem Netzwerk der Literaturhäuser. Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt's auf ardkultur.de. Nachhören könnt ihr alle Podcast-Folgen bei ARD Sounds, der neuen ARD Audiothek. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Moderation Mona Amesian. Redaktion Bettina Kasten, Caroline Büscher und Ineke Hagedorn. Schnitt Kati Groll. Sounddesign Ole Zender. Produktionsleitung Sibylle Essig.
Es gibt mal wieder richtig Ärger.
Denn wir sind zurück mit einer neuen Staffel
Fuck You Very, Very Much.
Wir, das sind Jennifer Weist
und Markus Kafka.
Wir haben wieder richtig viel Toxic Beef aus dem Musikbusiness für euch dabei.
Es geht um einen Kuss, der Geschichte schreibt und zwei ehemalige Freundinnen entzweit.
Ich würde das nicht öffentlich machen.
Du hast ein zu großes Herz.
Wir sprechen darüber, warum sich Kendrick Lamar und Drake die Diss-Tracks nur so um die Ohren schmeißen.
Ich habe mich oft gefragt, wie dann ein Beef so derart eskalieren kann.
Über was sprechen wir hier? Über eine Schuhgröße.
Wir klären, warum Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers eine ganz bestimmte Band bei Festivals immer wieder aus dem Line-Up kickt und warum Nina Hagen ihn zu einem Song inspiriert hat.
Und wir erzählen euch, wie ein Coveralbum von Heino zum größten Shitstorm in Jan Delays Leben führt.
Das war einer so der ersten größeren innerdeutschen Aufreger.
Mir war das tatsächlich auch nicht bekannt, dass das solche Ausmaße angenommen hat.
Ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied.
Hier geht's um große Egos, viel Testosteron, Nazi-Vergleiche und Handgreiflichkeiten auf dem roten Teppich. Und darum, wie Jennifer und ich diese Beefs erlebt haben.
Hört rein in die neue Staffel. Fuck You Very, Very Much. Die größten Beefs im Musikbiz. Ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von ARD Kultur.